Heute haben wir ein interessantes Thema, leben. Oder das Gegenteil wäre töten. In der Schweiz haben wir seit 1942 Todesstrafe abgeschafft. Da wird also von der Regierung her nicht mehr jemand umgebrungen, der sonst jemand umgebrungen hat oder andere Kriminalität begangen hat. Als ich in den Philippinen war, haben wir in der Stadt Davao, die jetzt, Wagners wohnen, sind wir daheim gewesen und von dort aus sind wir dann auch bei Ustam rausgefahren, so 170 Kilometer über auf Holzfällerstrassen, der Flussbett auf, der Flussbett ab und über Matten aus und so. Und für das habe ich ein gutes Fahrzeug gebraucht. Und wir haben einen roten Land Cruiser, also wie ein Land Rover, aber ein Toyota war das Haar von einem Polizist, der gestorben ist. Und wir haben den gekauft als Familie und bin dann mit dem rumgefahren, in Ustam raus, durch einen Busch raus. Und es ist mir irgendwann aufgefallen, dass die Leute in der Stadt uns komisch anschauen, wenn wir mit diesem Fahrzeug rumfahren. Und ich habe gefragt, was ist los? Und habe festgestellt, dass der Polizist, der das Auto vor mir hatte, ab und zu, ein-, zweimal im Monat, Gefangene vom Polizeiposten genommen hat. Mit anderen Polizisten ist am Strand gefahren, wie jemand war, auf dem Sand. Und als sie gefahren sind, haben sie den ersten Gefangenen rausgestöpft und haben auch Zielübungen gemacht mit dem Gewehr. Als sie ihn verwutscht haben, war er tot, die Sache war erledigt. Als sie ihn nicht getroffen haben, hat er halt weitergelebt. Und sie haben von allem nichts gewusst. Und dann der Zweite rausgestossen, am Strand entlang, und so ist es weitergegangen. Und dann habe ich verstanden, warum das gewisse Leute mehr komisch anschauen, weil die haben gewusst, Verwandte, Familienangehörige von ihnen sind aus diesem Jeep rausgestossen worden und erschossen worden. Ohne Gerichtsspruch, ohne etwas. In dieser Zeit ist unser Stadtpräsident, immer ein Stadtpräsident gehabt, und der ist jetzt der Präsident der Philippinen. Der Präsident Duterte in den Philippinen hat in den ersten 100 Tagen von seiner Amtszeit durch das, was er proklamiert hat, wie es mit Drogenabhängigen und Kriminellen umgeht, in den ersten 100 Tagen von seiner Amtszeit mehr als 3000 Leute umkommen. Sie sind erschossen worden oder sonst hingerichtet worden. Ohne Gerichtsverfahren. Und das heute. Und ich frage mich, wie hat so ein Menschenbild Einfluss, wie wir die Bibel lesen? Wie wir mit der Bibel umgehen? Seit 1942 ist bei uns hier die Strafe abgeschafft in der Schweiz. Für uns ist jemand umzubringen eine Kriminalität. Das ist allgemein bei uns im Volk. Jetzt, was sagt die Bibel da dazu? In anderen Ländern, auch außerhalb der Philippinen, ist hier die Strafe die Norm. Eine Regierung hat das Recht, unter gewissen Umständen ein Leben zu nehmen. Was sagt die Bibel? Sind wir bereit, die Bibel beim Wort zu nehmen, ohne dass wir die Sonnenbrille annehmen und nach unserem Gutdünken und nach unserem Gefühl gehen? Als ich gemerkt habe, dass ich diesen Text habe, du sollst nicht töten, habe ich gedacht, ja, in 5 Minuten bin ich dann fertig. Das verstehen wir ja alle, das ist kein Problem, oder? Wir wissen, was das ist. Und als ich mir Gedanken machen durfte, habe ich gemerkt, da gehört Bioethik dazu. Da gehört dazu, wann fängt das Leben an. Das Leben geben gehört dazu. Wir sind ja so weit, dass wir können Herzklappen üben von den Säulen. Und heute sind wir so weit, dass es umgekehrt auch geht. Dass Körperteile von Menschen in Säulen eingepflanzt werden. Und jetzt wissen die Wissenschaftler nur noch nicht, wie wir diesen Säulen sagen müssen. Ob jetzt das halb Mensch ist und halb Sau oder was? Das ist im Moment eine Debatte. Euthanasie gehört dazu. Selbstmord gehört dazu. Krieg. Befreiungskriege von Unterdrückung. Revolution gehört dazu. Kriege für die Unabhängigkeit. Kriege für die eigene Bevölkerung zu schützen. Strafe Gottes auf gewisse Länder. Todesstrafe. Pazifismus, unser im technischen, im der Fachbegriff ist der christliche Worldview. Wie schauen wir die Welt an heute? Der christliche Gesichtspunkt einer Gesellschaft kommt da rein. Kann man Todesstrafe und Pazifismus gleichzeitig unterstützen als Christ? Oder nicht? Ich kann heute Morgen nicht über all das reden. Es liegt nicht drin. Aber ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben auf dem Predigtblatt. Zum Beispiel habe ich eine Tonne Bibelstellen gegeben, über was eine Zivilregierung ist, was die Verantwortung ist für die Zivilregierung. Habe ich eine 2 Tonnen Bibelstellen gegeben über Todesstrafe. Das dürft ihr gerne studieren. Aber ihr müsst die Bibelstellen nachschlagen. Es geht nicht einfach. Ich habe den Eindruck, das reicht nicht, es geht darum, was sieht die Bibel. Und wenn ich einen Bibelfers nicht verstehe, dann gibt es einen Bibelfers, der etwas Ähnliches aussieht, das ich vielleicht verstehe. Dann tue ich die Bibelfersen miteinander vergleichen. Und dann habe ich noch eine Bibelstelle über den Pazifismus, die ihr auch gerne dürft anschauen und miteinander vergleichen. Wo stehst du persönlich? Was sieht die Bibel dazu? 2. Moses 20, 13. Du sollst nicht töten. Das ist eigentlich ganz einfach. Und wie erwähnt, zuerst habe ich gedacht, da brauchen wir doch keine Predigt dafür im Kehr. Das ist doch eine klare Sache, oder? Im Autofahren. Was geht dir da manchmal so Gedanken durch den Kopf, wenn der eine ein bisschen frech vor die Suche fährt, die könnte ich umbringen. Ich nehme nicht an, dass wir viele Totschläger und Mörder jetzt gerade unter uns haben, aber in Gedanken haben wir schon umgebrungen. Oder eine gewisse Todesanzeige in der Zeitung gelesen, mit ein bisschen Schadenfreude. Ich weiß nicht, wie viel Kriminalität ein Sechstklässler, wenn er Teenager wird, gesehen hat. Wie viel Morde das der gesehen hat in seinem Leben. Im Jahr 2004 bis 2007 sind die Kriege in dieser Zeit ungefähr 170'000 Leute umgekommen. In den gleichen Jahren sind in Brasilien 22'000 mehr Leute als in allen Kriegen, die in diesen Jahren waren, durch Kriminalität umgekommen. Und das ist nur Brasilien. Wie ist es denn weltweit, wie viele Leute durch Kriminalität umkommen? Wir sind eine gewalttätige Gesellschaft. Und die Bibel sagt, du sollst nicht töten. Klar und deutlich ein Lebensprinzip. Wir töten einander nicht töten. Verstehen wir das richtig? Tun wir das anwenden? Mein erster Hauptpunkt für heute wäre, was der Eckstein nicht sagt. Was es nicht sagt, du sollst nicht töten. Es sagt einerseits nicht, dass du keine Tiere darfst töten für Nahrungszwecke. Die Bibel macht einen klaren Unterschied zwischen einem Tier töten und einem Menschen töten. Das ist nicht das Gleiche. Und wenn Gott sagt, tut er sich nicht widersprechen, Auch nicht in einem anderen Text oder in einer anderen Zeit. Gott sagt nicht A und später sagt er, nein, es ist jetzt ein B. Er sagt in 1. Mose 9, von jetzt an könnt ihr euch von ihrem Fleisch ernähren, nicht nur von Obst und Getreide. Es ist also erlaubt. Du darfst Vegetarier sein, du musst aber nicht. Und in 1. Mose 9, 3 noch einmal, alles, was sich regt und lebt, diene euch zur Nahrung, wie das grüne Kraut überlasse ich euch alles. Zur Nahrung ist es erlaubt. Und jetzt ein heikles Thema, zur Todesstrafe. So wie ich die Bibel im Moment verstehe, tut sie die Todesstrafe nicht ablehnen, wenn sie gerecht ausgeführt wird. 3. Mose 24 steht, wer einen anderen Menschen umbringt, muss ebenfalls sterben. Es gilt der Grundsatz Leben für Leben. Das ist eine deutliche Aussage von Gottes Seite her. In unserer Gesellschaft hat die Regierung den Auftrag, für Ordnung zu schauen. Unser Zusammenleben zu organisieren, dass das klappt, dass wir miteinander auskommen. Das ist ein Auftrag, den Gott den Regierungen gibt. In Römer 14,4 steht, die öffentliche Gewalt steht im Dienst Gottes zum Nutzen jedes Einzelnen. Sie handelt im Auftrag Gottes, wenn sie Gesetzesbrecher verfolgt und bestraft. Gott ist also der, der Regierungen einsetzt, der ihnen erlaubt zu handeln nach dem lokalen Recht, nach dem Recht von dem Land, wo die Bürger eben daheim sind. Das Zusammenleben soll sie regeln zwischen den verschiedenen Bürgern. Das Recht soll vertreten werden, die Moral soll vertreten werden. Nach dem Abbild von Gottes Gerechtigkeit. Und da kommt eine Riesenspannung. Sind unsere Regierungen ein Abbild von Gottes Gerechtigkeit? Sind die Gesetze, wo wir danach leben, ein Abbild von Gottes Gerechtigkeit oder sind sie etwas anderes? Gott fordert relativ schnell, dass gerichtet wird im Alten Testament. Es gibt nicht jahrelang Zeit, um einem Gerichtsurteil zu kommen. Er sagt, wenn es passiert ist, holst du Zeugen und wenn du Zeugen gehört hast, dann tust du entsprechend handeln. Und bei uns haben wir Appellationen und das zieht sich raus jahrelang und jahrelang und wir zahlen natürlich mit unseren Steuergeldern. Ist das Gerechtigkeit, wenn man jahrzehntelang ein Gerichtsurteil rausziehen kann? Übrigens, wenn jemand lebenslänglich verurteilt wird, dann ist das eben nicht lebenslänglich. Im Durchschnitt ist lebenslänglich ungefähr 10 Jahre. Und dann kommen die Leute aus dem Gefängnis. Das ist etwas, was wir manchmal ein bisschen vergessen. Lebenslängliches Urteil ist, wenn ich mich nicht täusche, glaube ich, 25 Jahre. Und nachher gibt es Appellationen und sie benehmen sich gut im Gefängnis und dann kommen sie gegen Ende raus. Geschichtliche Ereignisse stehen unter der Souveränität Gottes. Der Salomo ist zum Ergebnis gekommen, dass alles vor es geschieht in der Weltgeschichte, sei jetzt das ein Erdbeben, sei das ein Sturm, sei das irgendeine Katastrophe, an Gott vorbeigeht und er es zulässt. Es ist Gottes Vorrecht, Leben zu nehmen, es ist Gottes Vorrecht, Leben zu geben. Er hat aber die Menschheit in eine Gesamtverantwortung gestellt. Als Menschheit sind wir ihm gegenüber verantwortlich. Nicht nur als Einzelperson, ich Gott gegenüber, du Gott gegenüber, sondern auch als Gruppe, als Land, als Nation sind wir vor Gott verantwortlich. Es gibt ein Urteil, es gibt Urteil von Gott her, wo ein ganzes Volk verurteilt wird und entsprechend muss leiden oder entsprechend eben gesegnet wird. Das führt weiter zum Krieg. Mir ist sehr wohl bewusst, dass wir da die verschiedensten Auffassungen haben. Und ich sage wieder, wie ich es im Moment sehe. Vielleicht sage ich in 10 Jahren etwas anderes. Das ist eine Spannung, die ich in mir innen trage im Moment jetzt. Aber wenn ich die Bibel, je länger sie die Woche die verschiedensten Texte studiert habe, bin ich mehr und mehr zur Überzeugung gekommen, dass eine Regierung hat den Auftrag, die Bevölkerung zu schützen. Und in dem Sinn, wo eine Regierung einen Auftrag hat, die Bevölkerung zu schützen, für Gerechtigkeit zu sorgen, ist Krieg etwas, das erlaubt ist. Prediger 3,8. Eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für Frieden. Es gibt gewisse Sachen in der Welt, wo es sich offenbar lohnt, dafür zu kämpfen, sich dafür einzusetzen. Als Christen denkt es mir persönlich, es ist selbstverständlich, dass ich bereit bin, für mein Glauben an Jesus Christus zu sterben, mein Leben herzugeben. Ob jetzt eine Regierung mir das Leben nimmt oder eine Gruppe von Rebellen mir das Leben nimmt, weil ich Christ bin, bin ich bereit, das Leben zu geben. Es ist für Jesus. Es geht um Jesus und nichts anderes. Da bin ich bereit, das Opfer zu geben. Die Regierung ist da, Unschuldige zu schützen und Schuldige vor Gericht zu nehmen oder zu bekämpfen, das Böse und das Gute zu beurteilen. Was braucht es, dass das Böse in einem Land, in einer Nation die Oberhand gewinnt? Dass die guten Leute nichts machen. Dass die guten Leute hocken bleiben und nicht sagen, was die Wahrheit ist, was richtig ist. Das braucht es, dass das Böse die Überhand nimmt. Es bringt uns in eine Spannung. Bis hin zum zivilen Ungehorsam. Wo können wir einer Regierung gegenüber ungehorsam werden? Wenn sie Recht durchsetzt, das uns dazu verpflichtet, gegen Gottes Prinzipien zu handeln. Dann haben wir den Auftrag, aufzustehen gegen eine Regierung, wenn sie uns forciert, gegen Gottes Prinzipien zu handeln und zu leben. Der Nachbar gern haben ist die Norm für biblische Ethik. Liebe deinen Nachbarn wie dich selbst. Das ist für die persönliche Ethik keine Frage. Das hat Vorrang auf einem Predigtblatt, das ihr auf dem Internet nachladen könnt. Das sind dort die Bibelstellen dazu. Und dazu gehört aber auch, dass es einen gerechten Zorn gibt. Es gibt einen gerechten Zorn, der Konsequenzen hat für die Leute, die Unrecht tun. Von was redet Gott, wenn er sagt, du sollst nicht töten? Betrifft es meine Familie, meine Verwandtschaft? Ich hoffe, jetzt in meiner Familie ist noch kein Mord geschehen. Alles weiß ich nicht von meiner Vergangenheit, von meinen Vorfahren. Kain hat seinen Bruder getötet. Die meisten Gewalttaten in der Welt geschehen innerhalb der Familie, geschehen innerhalb der engeren Verwandtschaft. Nicht außerhalb. Wir nehmen vielfach an, dass in der Grossstadt Mord und Totschlag gang und gäbe ist. Dann denken wir an New York, an L.A. oder an Moskau und so. Und denken, dort ist es. Wenn man die Statistiken anschaut, ist es in den Familien. In den Familien, im vertrauten Heim, wo man eigentlich einander vertrauen würde. Und jetzt noch ein paar Gedanken zu, wie sich der Eckstein, du sollst nicht töten, auf unsere Familie bezieht. Was sieht Gott? Mir ist das Leben viel, viel wert. Und wenn Gott das Leben viel wert ist, dann ist es auch uns viel wert. Ein Thema ist sicher der Selbstmord. Wenn wir die Fakten anschauen, ist Selbstmord Nummer 2 von den Todesarten unter Teenagern. Das ist noch massiv. Unter den 20-Jährigen plus ist Selbstmord die zweitgrösste Todesart von jungen Leuten. Unter Teenager ist es die drittgrösste Todesart. Selbstmord. Es gibt mehr Teenagers, die durch Selbstmord umkommen, als durch Unfall. Und Gott sagt, mach es nicht. Ich habe dich geschaffen, ich habe dich gern. Ich möchte, dass du weiterlebst. Dein Leben gehört nicht dir allein. Du hast nicht das Recht, das zu beenden. Und wenn du probiert hast, das zu beenden und noch am Leben bist, dann ist er auch bereit, dir zu vergeben. Er vergibt. Er vergibt den Eltern, er vergibt denen, die mit diskutiert haben in dieser ganzen Sache. Keiner von uns lebt für sich und keiner stirbt für sich, sagt die Schrift in Römer 14. Du gehörst nicht dir alleine. Du bist erkauft durch einen teuren Preis, durch Jesu Tod. Jesus hat unsere Tage gezählt. Schon als du noch im Mutterleib warst, hat er gewusst, wie viele Tage du lebst. Im Voraus setzt du fest, wie alt der Mensch wird. Auf Tag und Monat hast du es beschlossen. Du, also Gott, selbst bestimmst die Grenzen seines Lebens. Gott bestimmt, was Zeit ist. Er sagt, ich habe deine Tage bestimmt, deine Monate, deine Jahre und mach nicht einen Kurzschluss daraus. Ich nehme an, die meisten von uns haben schon einmal gedacht, jetzt ist es genug, jetzt mache ich nicht mehr, jetzt lohnt es sich nicht mehr weiterzugehen. Lohnt es sich überhaupt noch zu leben auf dieser Welt? Wenn für die Vergangenheit etwas aufkommt, wir alle haben es schon in irgendeiner Art und Weise mit Selbstmord befasst. Aber dann gibt es Hoffnung. Weil Gott sagt, du bist mir wichtig. Ich habe dich geschaffen und ich habe ein Ziel für dein Leben. Ich habe dich gern, ich möchte dir helfen, ich möchte mit dir vorwärts gehen. Viele von uns waren schon am Meer und beobachtet, wie Ebbe und Flut geschieht. Sie wechseln ab. Wenn Ebbe ist, wird der Sand trocken. Er wird hart. Der Dreck liegt um, leere Flaschen, leere Plastiksäcke, altes, verkrüppeltes Holz, Dreck, Abfall, schmutzig. Es ist wüst, wenn Ebbe ist. Und so sieht es manchmal im Leben drinnen aus, in unserem eigenen. Wo wir uns fragen, wie geht es weiter? All der Dreck kommt mir herum, am Strand, in meinem Leben. Und dann darfst du wissen, die Flut kommt wieder. Das Wasser kommt wieder. Das, was Leben gibt, kommt wieder nach der Trockenzeit. Es gibt wieder erfrischendes Wasser. Etwas Neues geschieht wieder. Und dann darfst du wissen, Gott hilft mir weiter mit dem, dass die Flut wieder kommt. Gib mir wieder das Nötige, was ich brauche für den Alltag. Du bist nicht alleine. Und so Gedanken dir durch den Kopf gehen, dann ist es extrem wesentlich, dass du das in deinem Hauskreis, in deiner Kleingruppe erzählst. Wo die Leute verstehen, wo du ihnen vertrauen kannst, wo sie für dich beten und mit dir vorwärts gehen. Gott sagt zu jeder Person, die so Gedanken hat, zu dir ganz persönlich, ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich je und je geliebt. Gott hat dich gern. Und wenn du vielleicht einen Tod mitverschuldet hast, ich habe dich je und je geliebt. Du gehörst ihm. Du bist nicht alleine. Gehen wir weiter zum anderen Thema. Sterbehilfe. In der Tagesschau, in der Zeitung leset ihr ständig und gehört ihr von Euthanasie. Das ist, wo man den Tod bewirkt von jemandem, der eine Missbildung hat, wegen dem Alter oder unheilbare Krankheit. Ich rede also jetzt nicht vom natürlichen Sterben oder von künstlicher Lebensverlängerung, sondern vom Veranlassen, dass jemand früher stirbt, als Gott es geplant hat. Wo wir eingreifen und Gott ins Handwerk pfuschen. Haben wir das Recht, jemandem zu veranlassen, dass jemand stirbt? Hiob 12, 10. In seiner Hand ruht aller Lebensodem und eines jeden Menschen Leibes Geist. In Gottes Hand ruht das Leben. Es ist Gott, der festlegt, wenn das Leben fertig ist. Wenn es zum Ende kommt. Er hat es für dich festgelegt und hat es für mich festgelegt. Diskussion um die Euthanasie ist eigentlich nichts anderes, als zu sagen, wir geben einem Arzt das Recht, zu entscheiden, dein Leben ist nicht mehr lebenswert oder dein Leben ist noch lebenswert. Und Gott sagt, er sei der Einzige, der das Recht hat. Niemand anders hat das. Wir können niemand anders über Gott setzen. Wir sind nicht, uns ist nicht erlaubt, das Leben zu kurz schliessen. Und in dieser Beziehung rede ich jetzt nicht von dem, reden, wie jemand gestorben ist und noch an der Maschine künstlichem Leben erhalten wird und man dann die Maschine abstellt. Ich rede von aktiv helfen, dass jemand jetzt sterben kann. Dazu gehört auch, was gebe ich einer kranken Person, einer vielleicht unheilbar kranken Person oder einer, wo wir denken, das ist eine uralte Person, was gebe ich der Person für ein Gefühl? Gebe ich der Person ein Gefühl, dass ihr Leben lebenswert ist? Oder gebe ich der Person das Gefühl, dass das Leben nicht mehr lebenswert ist? Was kommuniziere ich als Kind meiner Eltern gegenüber, wenn sie plötzlich pflegebedürftig sind und nicht mehr selber stehen können und mich brauchen? Was kommuniziere ich denn durch meine Haltung, durch die Psyche, die ich nicht mache? Was gebe ich ihnen für ein Gefühl? Es hat nicht weit zurück in die Geschichte einen gegeben, der gemeint hat, er könne das entscheiden für die Menschheit. Wem sein Leben lebenswert ist und wem es nicht. Wem es man muss nachhelfen muss, dass sie jetzt sterben. Sein Name war Adolf Hitler. Ein weiteres Thema ist die Abtreibung. Psalm 139 liest, du, also Gott, du hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet, im Leibe meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Ein Text redet vom kleinen Kindli, das im Mutterleib ist. Und sagt, Gott hat das kleine Kindli geschaffen. Gott sieht es. Gott hat die Tage von diesem Kindli bereits gezählt. es ist nicht einfach ein Klumpengewebe. Gott sagt, ich habe deine Tage bereits geplant. Du hast die Welt noch nicht gesehen, bist noch im Mutterleib. Aber deine Tage sind geplant. Ich habe die bereits gezählt. Andere Bibelverse weisen sogar darauf her, dass Gott, schon wenn wir noch im Mutterleib waren, gewusst hat, was wir für einen Charakter werden haben, wie wir uns werden benehmen, was unsere Grundeinstellung wird sein. Menschlich gesehen können wir davon reden, es sei nicht eine geplante Schwangerschaft. Aber es gibt keine zufälligen Schwangerschaften in Gottes Augen. Es ist geplant. Vielleicht nicht von unserer Seite her. Vielleicht ist die Schwangerschaft durch etwas Böses entstanden. Durch etwas ganz Ungewolltes. Aber Gott hat es gesehen, hat es zugelassen. Und wir sind nicht erlaubt, so ein Leben einfach zu nehmen, nur weil es uns jetzt dünkt, das zerstört mein Leben im Moment. Gott hat ein Ziel für jede einzelne Person. Ein Fötus ist nicht einfach Gewebe, sondern ein geplantes Leben. Deine Augen sahen alle meine Tage, noch ehe einer von ihnen erschienen war. Wir dürfen Gottes Willen nicht kurz schliessen. In der Schweiz wird ein bisschen mehr als eine von 10 Schwangerschaften abgetrieben. Also 10% plus. Bei Schwangeren, die unter 20 sind, werden in der Schweiz mindestens 50%, also die Hälfte von denen, die unter 20 sind, werden die Schwangerschaft abgetrieben. Und das in der jetzigen Zeit, wo wir gute Verhütungsmittel haben. Wo wir die guten Verhütungsmittel noch nicht hatten, ist der Prozentsatz noch viel höher gewesen. Im Jahr 2014 sind weltweit 56 Millionen Kinder abgetrieben worden. Wenn man Jahreszahlen vergleicht, pro Jahr, es werden mehr Kinder pro Jahr abgetrieben, als Leute in diesem Jahr in Kriegen umkommen. Einfach so für die Perspektive zu rücken. Es werden mehr abgetrieben, als im Krieg umkommen. Und zusätzlich von diesen vielen Abtriebenen sind weltweit pro Jahr etwa 500 Kinder, die am Leben bleiben nach der Abtreibung. Das ist massiv. Wir haben das Leben nicht im Griff, auch wenn wir es meinen. Gott sagt, Abtreibung ist tödlich. Wenn du das nicht glaubst, dann musst du wahrscheinlich gewisse Seiten aus der Bibel rausreissen. Dann verpasst du gewisse Bibelverse. Das Argument läuft, es soll kein ungewolltes Kind in die Welt gesetzt werden. Das ist ein Trugschluss, weil Gott will das Kind. Es gibt keine ungewollten Kinder. Gott hat Befruchtung erlaubt. Und wenn das geschehen ist in deinem Leben oder in deinem Familienleben, dann darf man Buss tun, man darf um Vergebung bitten, man darf zurück zu Jesus kommen, weil er sagt, ich habe dich je und je geliebt. Er ist bereit zum Vergeben, auch wenn wir jemanden dazu vielleicht ermutigt haben in gewissen Situationen. Er ist bereit zu vergeben in jeder Situation. Die Frage ist, nehme ich die Vergebung an? Ich weiss nicht, ob euch schon aufgefallen ist, dass der Grossteil der Bibel ist von 3 Mördern geschrieben worden. Paulus hat gemordet, ist Christ geworden, ist vergeben worden. David hat gemordet, ist Christ geworden, hat sich vergeben. Moses hat gemordet, hat sich bekehrt und hat sich vergeben. So kann jedem von uns vergeben werden. kannst eine geistliche Person werden, wo andere daran schauen, wie du lebst, wie du ein Vorbild bist. Es ist möglich, Vergebung für das zu bekommen. Wesentlich ist nicht, was in der Vergangenheit geschehen ist. Wesentlich ist, dass ich Vergebung jetzt bekomme und in welche Richtung kann ich jetzt vorwärts? Kann ich in die richtige Richtung, in die Gott gewollte Richtung vorwärts? Der Dr. Bernhard Nathanson, der war der Gründer und Direktor der grössten Abtreibungsklinik in der Welt. Die hat den Namen gehabt, Zentrum für reproduktive und sexuelle Gesundheit. Der Arzt hat innerhalb von 2 Jahren 75'000 Abtreibungen vorgenommen. Und das ist nur eine von diesen Kliniken, die er hatte. Das Recht auf Abtreibung, wie ist das gekommen? Auch noch dazumal, wo das ein Thema geworden ist, wo man das gesetzlich hat, verankern, sind Statistiken massiv gefälscht worden. Es sind dann zumal sind wahrscheinlich 95, wenn nicht 99% der Leute noch gegen die Abtreibung gewesen. Und man hat Statistiken so gefälscht und gesagt, dass 50-60% der Leute für die Abtreibung sind, die weit über 90% noch gegen die Abtreibung waren. Später haben sie Statistiken von dieser Klinik her so manipuliert, dass es zeitweise um das 5-fache bis 10-fache die Zahlen waren falsch da. Das Fazit ist einfach, pass auf mit Zahlen oder in der Zeitung, in den Nachrichten präsentiert werden. Kannst du sie vielleicht nachprüfen. Schwangerschaft, eine Geburt ist kein Zufall. Gott gewollt. Heissen sie in der Familie willkommen. Das Schöne ist, wenn es passiert ist, Gott kann auf dem Miststock ganz schöne Blümchen wachsen. Gott macht das. Gott tut das. Mit unserem Leben schönes Blümchen wachsen. Setzt es ein für die Ewigkeit, für die Gesellschaft. Noch ein Gedanke. Ich nehme an, die meisten von uns stimmen überein, dass ein befruchtetes Ei im Mutterleib nicht abgetrieben werden sollte und ein Menschenleben ist. Wie siehst du das mit einem Flüchtlingskind? Ist das so ein wertvolles Leben? Nehmen wir es dem auch an? Oder kann man das einfach stehen und verhungern? Wo Gott den Menschen geschaffen hat, gleich in welchem Land, das er heute lebt, in welcher Rasse, hat er gesagt, und es war sehr gut. Gott sagt vom Mensch, Gott sagt von dir, und du bist sehr gut geschaffen. Und das sagt er zu jedem Ungeborenen. Er vergibt, er heilt unser Gefühl, er heilt unser Gedanken. Wir beten miteinander. Herr, du siehst, was in jedem Einzelnen vorgeht, was uns beschäftigt, was wir für Gedanken haben, was wir für Gefühle haben. Teilweise in unserem eigenen Leben Sachen passiert, die nicht hätten dürfen passieren, die aber geschehen sind. Wir bitten um Vergebung, bitten um Reinigung. Danke, dass du uns seit jeher liebst, geliebt hast und auch heute liebst. Es ist ein grosses Vorrecht, das dürfen zu wissen und mit dir unterwegs zu sein. Wir danken dir für die Vergebung, für das Neumachen, dass auch auf den Fehler, die wir gemacht haben, du trotzdem aus unserem Leben ein gutes Leben, ein schönes Leben zu deiner Ehre und deiner Verherrlichung kannst machen. Auf dem Mist schöne Blümchen wachsen. Herr, wir haben viele verschiedene Ansichten über «Du sollst nicht töten», was das beinhaltet, warum es das beinhaltet oder nicht tut. Hilf uns vor allem, dich zu lieben, mit moralischen Werten, die deinem Wort entsprechen, die dich ehren und dich verherrlichen. Hilf uns, was nötig ist, aufzustehen und zu sagen, nein, das ist falsch, als Christen sehen wir es nicht so. Und für das Rechte einstehen. Du hast die Hebammen in Ägypten gelobt, weil sie Kinder nicht heil sterben. Hilf uns so herzustehen, zu dir her. Das Menschenleben nicht kurz geschlossen werden, sondern du verherrlicht wirst. Wir danken dir vielmals. Wir bitten dich für die Woche, wo wir reichen gehen, komm mit uns. Hilf uns, nach deinem Wort zu leben, nach deinen ethischen und moralischen Werten und dementsprechend ein Licht zu sein.